Ich möchte nochmal den Jakob aufnehmen. Ich hatte letztes Mal gepredigt über Genesis 28. Gott begegnet Jakob auf der Flucht. Jakob, der sich zu kurz gekommen fühlte, der aus Lebenswunden, Ablehnungswunden heraus zum Betrüger wurde in seinem Leben. Er hat sich ja das Erstgeburtsrecht erschlichen, den Erstgeburtssegen durch einen üblen Betrug zusammen in Komplott mit seiner Mutter Rebekka, deren Lieblingssohn er war, betrogen, also er hat seinen Vater betrogen. Und sein Bruder ist natürlich und verständlich sauer auf ihn, Esau, und er flieht. Er flieht nach Haran, da wo seine Familie herkommt. Und das war die Botschaft des letzten Sonntags, obwohl Jakob heftig schuldig geworden ist und fliehen muss, nimmt Gott seine Begleitung, seinen Segen, seine Berufung und seine Zusagen nicht zurück. Ja, er erneuert seine Lebensberufung. Und es ist gewaltig. Und eigentlich ist es in diesem Text so, das ist jetzt auf der Flucht, wo er zum ersten Mal, wo diese Lebensberufung auch so deutlich ausgedrückt wird. Vorher ist das gar nicht so ausführlich beschrieben. Es ist ein bisschen beschrieben, als Rebekka schwanger war mit ihm, aber danach eigentlich nicht. Und dann hatte er einen Traum, er sah eine Treppe, die auf die Erde und bis zum Himmel reichte. Auf ihr stiegen Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand oben und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich unaufhaltsam ausbreiten nach Westen und Osten, nach Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen werden alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Ich bin mit dir, ich behüte dich, wohin du auch gehst, und bringe dich zurück in dieses Land. Denn ich verlasse dich nicht, bis ich vollbringe, was ich dir versprochen habe. Ist das nicht unglaublich? Eine solche Verheißung einem solchen Betrüger, der auf der Flucht ist vor seinem Bruder, der ihm zu Recht sehr, sehr böse ist. Und wenn wir die Geschichten der anderen, also er wird ja dann Stammvater, immer wird von ihm geredet, wir reden von dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Es ist doch Wahnsinn. So ein Betrüger ist in dieser Stammväterreihe drin. Rahab übrigens ist ja im Stammbaum Jesu drin. Rahab war eine Prostituierte. Und wir können durchgehen, David war ein Mörder, Mose war ein Totschläger. Und die sind drin und Gott gebraucht sie. Und da habe ich mich gefragt, gab es irgendetwas, was sie auszeichnete? Waren sie Menschen, die etwas besonders gut gemacht haben? Waren sie besonders fromm? Waren sie besonders heilig? Waren sie besonders religiös, dass Gott sie berufen hat und dass Gott sie gebrauchen konnte? Nein. Nein, nein, nein. Es gab nichts, was sie besonders auszeichnete. Das Einzige, sie haben Gottes Ruf gehört und sie waren gehorsam. Ihre Vorgeschichte war nicht hinderlich. Ihre Schuld war nicht hinderlich, ihre Lebenswunden und Verletzungen waren nicht hinderlich. Ja, sogar auf ihrem Weg, als sie Gott schon kannten, wurden sie noch schuldig. Jakob kannte Gott ja vorher und trotzdem hat er betrogen. Und es ging in dem Betrug noch um Gott, nämlich um seinen Segen. Aber Gott spricht sie an, sie sehen sich in seinem Licht, sie weichen diesem Erkennen nicht aus. Und dann bekommen sie seinen Ruf. Das heißt doch für uns auch, es ist nichts hinderlich, dass sein Ruf uns ereilt. Und es ist nichts hinderlich daran, dass er uns gebrauchen könnte in unserem Leben und in dieser Welt. Unsere Schuld kann nicht hindern, unsere Verletzungen können ihn nicht hindern, unsere Betrügereien können ihn nicht hindern, unsere Lebensmuster können ihn nicht hindern. Das Einzige, was er braucht, ist irgendwann ein weiches Herz, was ihn hört, seine Stimme hört und gehorcht. und bereit ist, sich auf diesen Prozess mit ihm einzulassen. Und durch diesen Prozess geht der Jakob sehr wohl. Es ist nicht so ganz easy, wie sich das jetzt so anhört, sondern er geht dann durch einen Lebensprozess und durch den gehen wir dann eben auch alle, sofern wir uns einlassen auf ihn. Jetzt gehen wir etwas weiter in dieser Geschichte. Jakob floh nach Haran und suchte sich eine Frau aus seiner Stammesfamilie. Und das Erste war, er erntete genau das, was er gesät hatte. Das erspart ihm Gott nicht. Gott hat ihm eine Wahnsinnsberufung gegeben, aber er erntet, was er gesät hat. Er wird betrogen von seinem Schwiegervater auf Strich und Faden. Er arbeitet 7 Jahre für Rahel, die Frau, die er gerne haben möchte. Ich meine, das ist ja auch schon was, 7 Jahre für eine Frau zu arbeiten. Welcher Mann würde das heute tun? Und da es eben damals so üblich war, dass sie sich eigentlich erst richtig, die hatten keinen Kontakt in der Verlobungszeit. Und dann gibt ihm der Laban die ältere Schwester, die hässlicher ist als, also Rahel ist die hübsche, Lea ist die hässliche, aber die ältere, die muss zuerst verheiratet werden. Und dann, als er morgens erwacht, merkt er, da hat er mit der Falschen geschlafen, weil der Schwiegervater ihm die falsche Frau ins Zelt gelegt hat. Und sie waren halt verschleiert. Und morgens, als das Licht wieder war, die hatten ja kein elektrisches Licht, nicht wahr? Das war ja dunkel. Von der Stimme haben ja Schwestern oft ähnliche Stimmen, ne? Jedenfalls merkt er am Morgen, er hat mit der Falschen geschlafen und er ist damit mit der Falschen verheiratet. Denn das war der Akt der Eheschließung. Was für ein Betrug und was für ein, es ist ungeheuerlich, in so einem persönlich intimen Bereich jemand so zu betrügen. Es ist doch unglaublich für alle Beteiligten. Aber er ernte, was er gesät hat. Er wurde betrogen. Dann, also weitere 7 Jahre. Du kriegst die andere auch noch. Das war ja damals üblich. Man hatte mehrere Frauen. Wie auch immer. Es ist einfach, wenn man es mal so sieht, in der Urgeschichte 1-11, da wird beschrieben, wie Gott sie sich eigentlich vorgestellt hat. Und da ist ein Mann, eine Frau. Und die zusammen fürs ganze Leben. Und dann gibt's die Geschichte dazwischen, von Abraham bis Jesus. Und da sehen wir einfach auch alles Mögliche, was passiert, wenn Jesus nicht der Herr ist oder Gott nicht der Herr ist. Also das ist dann so üblich damals und das ist dann auch irgendwie, ja, sie hatten mehrere Frauen. Jedenfalls sagt der Laban dann, okay, du kriegst die Rahel auch noch, aber da musst du nochmal 7 Jahre für arbeiten. Er hat's gemacht, er hat nochmal 7 Jahre für gearbeitet, dann hat er die Reihe hat er gleich gekriegt, aber der musste noch 7 Jahre arbeiten. Dann gab es immer diese Streitigkeiten und Eifersüchteleien zwischen den beiden Frauen, was auch verständlich ist. Die Lea war dann viel fruchtbarer als die Rahel und dann war das, die hatten immer Stress. Wirklich eine schwierige Zeit. Ich denke, man könnte einen Film drehen, gibt's sicher auch, aber man könnte auch einen modernen Spielfilm über diese Familienintrigen drehen. Der wäre wahrscheinlich hochspannend. So ein Psycho-Thriller oder so, ich weiß nicht. Ja, und dann gehen wir etwas weiter. Irgendwann, 20 Jahre später, spricht Gott erneut zu Jakob, er dürfte jetzt zurückkehren zu seinem Bruder Esau. Er ist inzwischen trotz des Betruges sehr, sehr reich geworden. Er hat Herden ohne Ende, er wird dann auch nochmal betrogen von Laban. Und er hat Frauen, er hat Kinder, ganz viele Kinder, 11 Kinder, und er hat Knechte, er hat Mägde, er hat Schafe, Rinder, Ziegen, Esel, alles. Aber er hat auch Angst vor Esau. Denn tatsächlich, so eine nicht vergebene, unversöhnte Schuld verjährt nicht. Und da wächst auch kein Gras drüber. Die ist noch da und das weiß er. Und er hat Angst vor seinem Bruder. Und dann machen sie sich auf den Weg und dann teilt er dies in zwei Lager auf, schickt Boten voraus mit vielen, vielen Geschenken, um seinen Bruder zu beschwichtigen, um wieder gut zu machen, was er falsch gemacht hat, um Schuld einzugestehen, seinem Bruder zurückzugeben, was er ihm einmal geraubt hat an Segen. Segen war ja im Alten Testament auch sehr materiell. Und er will seinen Bruder mit den Geschenken versöhnen. Und dann betet er auch in seiner Not. Er schreit zu Gott, er dankt für das Gute, er klammert sich an die Verheißung. Und er kommt in diesem Gebet zu einer ganz neuen Selbsteinschätzung. Er sagt, Herr, ich bin viel zu gering aller deiner Barmherzigkeit und Treue, ich bin's nicht wert. Das ist, glaube ich, auch was Neues. So eine Selbsteinschätzung. Herr, ich bin zu gering all deiner Barmherzigkeit und Treue. Ich bin's nicht wert. Und dann steht er an diesem Fluss am Jabbok. Er ist östlich des Jordan. Und jetzt kommt die Geschichte, um die es heute eigentlich geht. In derselben Nacht stand er auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde sowie seine 11 Söhne und durchschritt die Furt des Jabbok. Er nahm sie und ließ sie den Fluss überqueren. Dann schafft er alles hinüber, was ihm sonst noch gehörte. Als nur noch er allein zurückgeblieben war, rang er mit einem Mann, bis die Morgenröte aufstieg. Als der Mann sah, dass er ihm nicht beikommen konnte, schlug er ihm aufs Hüftgelenk. Jakobs Hüftgelenk renkte sich aus, als er mit ihm rang. Der Mann sagte, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgestiegen. Jakob aber entgegnete, ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest. Jener fragte ihn, wie heißt du? Jakob, antwortete er. Da sprach der Mann, nicht mehr Jakob wird man dich nennen, sondern Israel, Gottes Streiter. Denn mit Gott und Menschen hast du gestritten und hast gewonnen. Nun fragte Jakob, nenne mir doch deinen Namen. Jener entgegnete, was fragst du mich nach meinem Namen? Dann segnete er ihn dort. Jakob gab dem Ort den Namen Pniel, Gottes Gesicht, und sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin doch mit dem Leben davongekommen. Die Sonne schien bereits auf ihn, als er durch Pniel zog. Er hinkte an seiner Hüfte. Eine geheimnisvolle Geschichte, auch rätselhaft. Ein Mann überfällt ihn, ringt mit ihm am Fluss. Flüsse gelten damals als gefährliche Orte. Und ich denke, sein erster Gedanke war, das ist ein Flussdämon, der mich bedroht. Und so hat er zunächst gedacht, das war ein dämonischer Angriff. Und dann rang er mit diesem Mann. Und der Gegner konnte Jakob nicht überwinden. Aber durch einen Schlag auf die Hüfte zeichnete er ihn für sein restliches Leben. Im Verlauf des Kampfes merkt Jakob, mit wem er da ringt. Und er klammert sich an Gott und will ihn nicht loslassen, bevor er nicht den Segen hat. Im Verlauf dieses Ringens fragt der Mann, der ihm da begegnet, nach seinem Namen. Das ist so wie eine Erinnerung an seine Schuld, weil Jakob heißt zuerst mit der ersten Bedeutung Betrüger. Fersenhalter, Betrüger, also es gibt ja immer verschiedene Bedeutungen für einen Namen. Und mit dieser Frage holt ihn seine Vergangenheit ein. Es ist so ähnlich wie Johannes 21, wo Jesus den Petrus, der ja lange Petrus heißt, fragt Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Also da geht er auch zurück auf die Geschichte vor seiner Berufung. Und hier, ja, wie heißt du, Jakob? Die Schuld wird ans Licht gebracht und dann gibt er ihm einen neuen Namen, Israel. Gott möge herrschen, oder hier übersetzt mit Gottesstreiter. Aus Jakob, dem Sünder, wird der Gottesstreiter. Auf die Gegenfrage von Jakob gegenüber diesem Mann bekommt er keine Antwort. Gott bleibt der Unbekannte. Er entzieht sich aller Bemächtigung. Wenn wir den Namen wissen, dann ist es wie auch ein Stück in unsere Hand gegeben. Er lässt ein Geheimnis stehen. Er lässt seine Freiheit nicht antasten und er segnet ihn dann aus freier Entscheidung. Gott begegnet Jakob wie ein Feind. Als einer, der ihn überfällt, der sich gegen ihn wendet, der ihn mit ihm ringt, auf Leben und Tod. Was könnte es bedeuten? Das erste hatte ich schon gesagt, wir ernten in unserem Leben, was wir säen, das ist in dieser Geschichte, das haben wir gehört. Das zweite, Jakob geht es immer wieder um den Segen Gottes. Das ist schon erstaunlich. Es geht ihm immer wieder um den Segen Gottes. Er weiß, er braucht den Segen und er erkämpft sich ihn mit Leidenschaft. Er betrügt sich, er betrügt um den Segen, um des Segens willen und er ringt um den Segen. Was für eine Leidenschaft und eine Lebenspriorität. Jakob ist der Segen Gottes so wichtig, dass er sogar betrügt. Ich meine, irgendwie geht das nicht. Und es geht dann doch irgendwie, weil damals, ich glaube, heute wäre es im Neuen Testament, ist es ein bisschen anders. Wir würden den Segen nicht durch Betrug kriegen. Ich glaube nicht. Aber es ist, für mich ist da die Frage, wie wichtig ist mir der Segen Gottes? Ist der Segen für mich eine liturgische Formel am Ende des Gottesdienstes oder hier vorne in der Segnungsecke? Oder wissen wir, dass wir ohne den Segen alles einstampfen könnten? Wir brauchen den Segen. Ohne den Segen Gottes können wir einpacken. Und Jakob hat um diesen Segen gerungen. Es ist eine Kraft, es ist nicht einfach eine Formel. Luther sagt, ja, glaubst du es, dann hast du es. Das heißt, wenn ich auch den Segen am Ende des Gottesdienstes nehme von ihm, so dass ich gesegnet bin, ist es eine Kraft von Gott, die auf mich kommt für diese Woche. Aber wenn es um den Segen in meinem Leben geht, dann muss ich mich auch fragen, lebe ich so, dass er mich segnen kann? Und Bestimmtes geht dann auch nicht. Bestimmtes kann Gott nicht segnen. Und wenn wir ihn dann um den Segen bitten, dann ist das nicht so. Dann kann er uns nicht segnen. Wenn wir bewusst in Sünde leben, kann er uns nicht segnen. Wenn wir umkehren, werden wir jedes Mal gesegnet. Dann ist die Kraft Gottes da. Also es ist nicht beliebig, wie wir leben. Der Segen hat auch zu tun mit dem, wie wir leben. Und es ist beides. Irgendwie auf der einen Seite hat es damit zu tun, auf der anderen Seite dann wieder nicht bei dem Jakob. Und dann ist auch der Segen wieder unverfügbar. Aber dieses Ringen um den Segen, das ist auch etwas, was mir da deutlich wird an dieser Geschichte. Drittens, manchmal muss uns Gott ganz nackt begegnen, um uns segnen zu können. Jakob bringt alles, was er hat, auf die andere Seite des Flusses und geht nochmal zurück. Sein Hab und Gut, seine Familie, all das, was ihm lieb und teuer ist. All das auch, was Gott ihm im Laufe seines Lebens geschenkt hat, er bringt alles über den Fluss. Und dann bleibt er zurück allein in der Nacht. Er scheint zu spüren, dass er, um seinem Bruder begegnen zu können, nicht einfach so weitergehen kann wie bisher. Dass er Gott nackt begegnen muss. Dass er loslassen muss, ohne zu wissen, ob er es jemals wiederbekommt. Und als er das tut, hat er die stärkste Begegnung mit Gott, die er je hatte. Nichts stand mehr zwischen ihm und Gott. Nichts konnte ihn mehr stören. Aber auch nichts mehr wie so eine Wand dazwischen sein, so eine schützende Wand. Er war Gott ganz und gar ausgeliefert. Ich erinnere mich an eine Geschichte in meinem Leben 1984, lange her. Vielleicht kennen Sie einige auch schon. Da war ich gerade Pastorin und es ging so, ich wurde konfrontiert mit Leuten, die mir sagten, wie kannst du als Frau Pastorin sein? Und dann gibt's ja die entsprechenden Bibelstellen und weiß ich was. Und ich war auf einer Tagung und ich saß in dieser Kapelle alleine, habe mich zurückgezogen zum Beten. Und auf einmal wusste ich, ich muss Gott fragen, weil wenn ich etwas lebe, was er nicht will, kann ich ja keinen Segen haben. Das geht ja nicht. Er kann mich ja nicht segnen, wenn ich im Ungehorsam lebe und ich will ihm gehorsam sein. Und ich habe ihm das gesagt. Ich habe gesagt, Jesus, willst du das? Weil ich brauche deinen Segen. Wenn du das nicht willst, dann kann ich es nicht tun. Aber es war eine Situation völligen Ausgeliefertseins, weil ich habe nichts anderes gelernt. Ich habe Theologie studiert. Und ich saß nackt vor Gott und habe ihn gefragt, Jesus, ist das das, was du willst von meinem Leben? Ich brauche deine Zusage. Ich brauche das, dass ich das weiß, weil ich brauche deinen Segen, sonst kann ich doch gleich einpacken, sonst kann ich doch gar nicht arbeiten in diesem Beruf, wenn du mich nicht segnest. Und es war sehr, sehr, oh, ich habe da, glaube ich, geschwitzt oder Schüttelfrost, ich weiß es nicht. Also es war sehr, sehr anrührend, diese Situation. Und plötzlich wusste ich, ja, ich sah vor meinem inneren Auge diese Szene von Johannes 21 und von diesen, ja, Weiden, grüne Weiden und Schafe und ich soll sie weiden, also ich soll da weitergehen. Und dann wusste ich es. Hinterher habe ich mich da auch nochmal theologisch mit beschäftigt, weil es war zunächst meine persönliche Berufung. Aber das war so eine Situation von Nacktsein. Das, was ich hatte, habe ich ihm gebracht. Und der vierte Punkt. Manchmal in unserem Leben begegnet uns Gott wie unser Feind. Manchmal erleben wir Dinge in unserem Leben, die wie ein feindlicher Angriff sind. Und vielleicht ist es auch gar nicht so genau zu unterscheiden, ist es jetzt ein feindlicher Angriff oder nicht. Jedenfalls sind wir in einer sehr herausfordernden Situation, einer mächtigen Anfechtung, in einer Situation von Dunkel und Unerklärlichkeit und geschlagen werden und ausgeliefert werden und verlassen werden, so fühlen wir uns, verstehen nicht mehr, wie es uns geschieht. Und wir könnten aufgeben und am Boden liegen bleiben und sagen, das war's jetzt. Oder wir können wie Jakob ringen. Und ich glaube zutiefst, und das ist das, was mir Gott heute Morgen im Vorgebet dann noch gesagt hat, genau das. Es könnte der größte Segen darin hängen und darin liegen, wenn wir diese Situation ergreifen und sagen, Gott, ich will deinen Segen durch diese Situation hindurch. Und wenn ich hinkend herausgehe, ich brauche deinen Segen. Und ich lasse mich nicht von den Flussdämonen runterziehen, sondern ich ergreife deinen Segen und ich will deinen Segen und erkämpfe jetzt deinen Segen. Ich lasse dich nicht los, bis du mich gesegnet hast. Und dann mache ich meine Hausaufgaben, die ja auch immer wieder auf so einem Weg sind, eigene Hausaufgaben, die wir machen müssen, und halte an ihm fest. Ist das verständlich? Ja? Okay. Weil ich finde, das ist nicht so einfach auszudrücken. Und ich glaube, dass darin noch mehr Segen steckt, als wir vorher vielleicht je hatten. Und Leute, die sehr gesegnet sind und sehr gesegnete Dienste tun in der Christenheit, hinken meistens. Wenn ihr den genauer kennt, dann wisst ihr, dass die hinken. Wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Aber Gott hat sie gesegnet und Gott segnet durch sie. Und da bitte ich für uns alle, dass wir das sowohl persönlich in unserem persönlichen Leben ergreifen, als auch für unser Gemeindeleben miteinander. Ich glaube, da sind wir auch gerade an so einem Punkt, wo wir sehr angefochten sind und wo etwas Großes dahinter steckt, aber wo wir nicht nachlassen sollten, sondern sagen, Gott, wir wollen unsere Hausaufgaben machen, die du uns sagst, aber wir wollen deinen Segen. Ich habe eine Verheißung bekommen. Die Frau kennt mich gar nicht. Die stand vor mir im Worship in Neunkirchen jetzt und dann drehte sie sich um und sagte, ich habe ein Wort für dich, darf ich dir das sagen, ein Bild? Und dann sagte sie, ich sehe, du stehst vor einem riesen Durchbruch und da ist wie so ein Papier noch dazwischen, so ganz dünn. Und danach ist es, wow. Die Einzelheiten habe ich aufgeschrieben, die habe ich jetzt vergessen. Steht auch hier nicht. Aber heute Morgen dachte ich, das hat einen Zusammenhang. Ich habe erst gestern gedacht, oh Mann, so eine schwierige Geschichte predige ich heute, wo wir so viel Tolles in Neunkirchen erlebt haben. Wir könnten eigentlich ein bisschen von Neunkirchen berichten und von den vielen Tollen und Gott ist gut und Gott ist gut und so. Das war so ein Thema und es waren viele, viele ganz tolle, ermutigende Dinge. Und heute Morgen dachte ich, oh nee, das passt genau. Es ist irgendwie sehr passend. Lasst uns um den Segen Gottes ringen. Martin Luther King, komme was mag, Gott ist mächtig. Wenn unsere Tage verdunkelt sind und unsere Nächte finsterer als 1000 Mitternächte, so wollen wir stets daran denken, dass es in der Welt eine große segnende Kraft gibt, die Gott heißt. Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen, er kann das dunkle Gestern in ein helles Morgen verwandeln. Lasst uns daran festhalten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass du uns segnen möchtest. Und manchmal verstehen wir Dinge in unserem Leben nicht, überhaupt nicht. Weil wir wie empfinden, dass ein Flussdämon mit uns kämpft, wie immer wir diese Dinge auch nennen. Von was auch immer wir angefochten sind, von was auch immer wir niedergedrückt sind, wie auch immer das gerade heißt, mit dem wir zu tun haben. Hilf uns, dich darin zu erkennen und deinen Segen, sie daran festhalten können, sagen können, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und dass wir es auch als Gemeinde sagen können, zusammen, miteinander. Wir lassen dich nicht, du segnest uns denn. Und du bist noch lange nicht am Ende, sondern du gehst weiter. Und du willst uns in Neues führen. Du willst uns weiterführen. Jesus, danke dafür. Lob und Ehre sei dir. Danke jetzt auch für das Zeichen des Abendmahls. Danke, dass du uns begegnen möchtest durch Brot und Wein. Danke, Jesus, für dieses besondere Zeichen deiner Gegenwart und alles, was du für uns getan hast. Dass du gekommen bist, uns zu erlösen. Dass du gekommen bist in unsere Schwachheit mit deiner Stärke. Und dass du immer wieder kommen willst. Hinein in unser Leben. Du in uns. Du als Herr dieser Gemeinde. Du als der, der uns vorangeht. Du als der, dem unser Leben gehört.